Erstmal. Gut, ja, wunderbar, das hört sich schon viel besser an. Ich würde jetzt gerne gleich in die Diskussion einsteigen. Wir haben ja viel Input hier bekommen aus den verschiedenen Studien und wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, wie die neuen Nutzungsformen sich auf den Journalismus auswirken, wie die neuen Anbieter sich wiederum auswirken, auch auf Medienpolitik und welche medienpolitischen Notwendigkeiten oder welche Ansatzpunkte es für die Medienpolitik gibt durch die neuen Anbieter. Herrn Fuchs, zu meiner Rechten muss ich Ihnen eigentlich gar nicht mehr vorstellen, das ist der Gastgeber, also Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein und er ist Koordinator des Fachausschusses Netze, Technik, Konvergenz der Medienanstalten, also der Fachmann auch für die Themen, die wir jetzt besprechen wollen. Links außen von mir gesehen sitzt Barbara Hans, sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Spiegel Online. Sie leitete davor 3 Jahre lang das Ressort Panorama bei Spiegel Online und sie beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit den Folgen der Digitalisierung für den Journalismus. Links von mir sitzt Tobias Schmidt. Er ist Bereichsleiter Medienpolitik bei RTL Deutschland und Executive Vice President Governmental Affairs bei der RTL Group, also auch da international für die Medienpolitik zuständig. Außerdem ist er als Vorstandsvorsitzender des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien ständig unterwegs in Sachen Medienpolitik. Und ganz rechts außen sitzt Nathalie Hellberger. Sie ist Professorin am Institut für Informationsrecht an der Universität von Amsterdam und auch Mitglied des niederländischen Ombudsgremiums für Medien und hat dort natürlich auch viel mit Nutzern zu tun. Frau Hans, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, weil wir ja jetzt viel gehört haben über das, was Nutzer sich wünschen vom Journalismus. Und mich würde interessieren, wie stellen Sie sich bei Spiegel Online auf die Nutzer und auf die Wünsche der Nutzer ein? Also wie beeinflusst das Ihre Arbeit?
Also das beeinflusst die Arbeit natürlich in ganz verschiedener Art und Weise. Wir bekommen all das, was Wiebke Losen vorgestellt hat, natürlich irgendwie tagtäglich zu spüren durch Beiträge in Foren, durch ganz klassische Leserbriefe, durch Anrufer. Das heißt, wir kriegen ganz gut mit, was die Nutzer von uns wollen, wann sie mit uns zufrieden sind, wann auch nicht. Vor allen Dingen verändert hat sich für uns die Einstellung auf die Nutzer nochmal deutlich durch die steigende Mobilnutzung, weil wir einfach merken, wie sich die Nutzung im Laufe des Tages verändert. Also wir sind nicht mehr das klassische Büromedium, was man sich anschaut, wenn der Rechner hochgefahren wird und es dann einen Peak gibt und den nächsten gibt es in der Mittagspause, wenn die Leute nochmal gucken und dann einen, bevor sie abends nach Hause gehen, sondern es hat sich massiv geändert durch die mobile Nutzung. Das korrespondiert gut mit dem, was wir am Anfang gehört haben. Eigentlich sind das unsere Erfahrungen auch, was für uns bedeutet, dass die Leute sehr viel früher auf die Seite gehen, morgens und abends nochmal sehr viel später drauf gucken, als das früher der Fall war.
Und was bedeutet das für die Themenauswahl bei Ihnen? Also der Leiter von Tagesschau.de, Andreas Hummelmeier, hat neulich mal gesagt, wenn wir nach den Klickzahlen gehen würden, dann würde Syrien bei uns gar nicht mehr vorkommen. Wie kommt Syrien bei Ihnen vor in der Berichterstattung?
Also Syrien kommt vor und interessiert die Leute nach unserer Erfahrung auch sehr deutlich. Also wir hatten erst vor 2 Wochen ein großes Storytelling-Projekt zu der Flüchtlingssituation da, weil wir das einfach als wichtig erachten, das ist das eine. Wenn Sie fragen, was bedeutet das eigentlich für unsere Arbeitsweise, diese veränderten Nutzungsgewohnheiten, ist es natürlich so, dass die Seite nicht mehr so lange schläft, wie das früher der Fall war. Also wir hatten früher eine relativ lange Zeit, in der die Nutzer nicht auf die Seite gekommen sind. Das hat sich komplett verändert. Also der Online- Der Peak in der mobilen Nutzung ist sehr viel früher, liegt irgendwie um und bei 5.30 Uhr, 6 Uhr. Das heißt, die Leute stellen sich, platt gesagt, ihren Wecker auf dem Mobiltelefon und gucken schon einmal auf die Seite. Das merken wir natürlich. Das heißt, wir versuchen, auf diese unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse einzugehen und uns viel stärker als früher damit auseinanderzusetzen, in welchen Situationen werden wir eigentlich genutzt, wann kommen die Leute auf die Seite, in welchen Lebenssituationen ist das. Also wir haben zum Beispiel ein Format etabliert, was heißt der Morgen, so ein bisschen sowas ist wie eine Art Radio-Morgensendung, die alles liefert, also ein Ausblick auf den Tag, Informationen, aber auch Unterhaltung, Nutzwertiges und das alles wie so ein Füllhorn mischt, um einfach dieser Pendlersituation beispielsweise morgens gerecht zu werden, weil die Leute dann was anderes wollen als eine Geschichte, die abends den Tag abbindet, beispielsweise zu Syrien.
Herr Schmidt, die Nutzer von RTL sind wahrscheinlich eher an Entertainment interessiert als an Informationen, nehme ich mal an, oder?
Naja, also ja, nun wenig überraschend. Die Mediengruppe RTL in Deutschland leistet sich aber nebenher auch noch einen kleinen Nachrichtenkanal, den Sie vielleicht unter dem Namen NTV kennen. Da ist die Situation anders. Also unsere Erfahrung im Bereich der Online-Nutzung ist bei NTV vielleicht am ehesten vergleichbar mit Spiegel Online. Das ist durchaus ähnlich. Ich glaube, auch dort machen wir es ähnlich wie die Kollegen von Spiegel so, dass die journalistische Gewichtung schon darüber entscheidet, was sozusagen die Geschichten sind, die Sie als erstes wahrnehmen. Das Schöne an dem Online-Medium ist ja, Sie haben mehr Platz als in anderen Medien. Das heißt, Sie können es dann durch das etwas leichtgängigere dann auch noch auffüllen für die, die da mit Sonstigem ihre Zeit verbringen wollen. Bei der RTL Television ist das Nutzungsverhalten per se ein anderes. Das ist eben im Kernpunkt immer noch ein Fernsehunternehmen. Und Fernsehen heißt inzwischen neben linearem eben auch die nonlineare Fernsehnutzung. Das sind dann aber eher Angebote wie RTL Now, die ganz klassisch Unterhaltung mit audiovisuellen Inhalten darstellen. Also insofern sind die Verhalten oder die Ausrichtung auf die Interaktion per se anders.
Wir haben eben gehört, auf den Nachrichtenseiten werden Videos nicht so stark genutzt. Das ist vielleicht bei Ihnen bei NTV auch schon ein bisschen anders, weil man das bei einem Fernsehsender vermutlich eher sucht, nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Und bei RTL natürlich dann nochmal ganz anders, weil, wie Sie sagen, da werden Sendungen abgerufen. Sie hatten ja eigentlich auch vor, RTL zusammen mit Pro7Sat1 ein eigenes Videoportal im Internet zu gründen. Das wurde Ihnen untersagt. Was haben Sie jetzt gedacht, als Sie gelesen haben, Netflix kommt nach Deutschland?
Nun ja, die werden sich ob der Entscheidung des Bundeskartellamts einen feixen und haben damit einen etwas leichteren Markteintritt. Aber das ist jetzt so, wie es ist. Also ich finde, es ist im Nachhinein dann auch müßig, das zum x-ten Mal sozusagen zu bemängeln. Fakt ist, ohne dass ich Sie mit ordnungspolitischen Themen unnötig langweilen möchte, aber Fakt ist, dass es natürlich eine etwas schizophrene Situation ist, wenn man seitens der Politik und der Unternehmen dazu angehalten wird, selbst dafür zu sorgen, dass man im Netz sich bewährt, dass man sich aufstellen kann, dass man sozusagen reagiert und sich nicht nur hinstellt und beleidigt ist, dass es jetzt ein neues Medium gibt. So neu ist es ja noch wieder nicht. Und wenn die Unternehmen das dann tun, greift einen relativ, wie soll ich sagen, eine relativ historische Betrachtung von Mediengattungen, die immer noch davon ausgeht, dass man Fernsehen vom Rest unterscheiden kann und dass zwei Fernsehunternehmen eine solche Idee nicht in den Markt bringen können. Der Vollständigkeit halber, damit die Verwunderung eher größer als geringer ist für die, die das Thema nicht kennen, diese sogenannte Plattform Amazonas war zwar initiiert durch die beiden großen Gruppen, sollte aber ganz ausdrücklich nicht nur die Angebote der beiden großen Gruppen umfassen, sondern die aller Rundfunkveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also das war jetzt kein Projekt, wo zwei große Gruppen sozusagen den Markt zumachen, sondern die Idee war, dass wir gesagt haben, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der jüngere Konsument nach Inhalten sucht, aber er sucht nach dem Inhalt und nicht nach der Marke eines Senders. Ja, es ist dem egal, ob Bauer sucht Frau oder Doctor's Diary oder Grey's Anatomy, ob das nun beim Sender A oder B gelaufen ist, sondern der möchte einfach dieses Angebot finden und wir wollten eine Plattform implementieren, mit der er das Angebot findet, indem er dann zu den jeweiligen Sendermarken verlinkt wird und dort ankommt, weil wir eben gesagt haben, anders nutzt er das nicht mehr, weil er nicht mehr so markenkonform ist. Und das zeigen ja Angebote wie Netflix. Insofern werden die auf ihre Art sicherlich funktionieren. Und es ist ein bisschen schade, dass es uns verunmöglicht wurde, uns auf diese Marktsituation einzustellen. Aber irgendjemand wird sich was dabei gedacht haben.
Herr Fuchs, Sie haben vorhin zur Einführung gesagt, das fernsehzentrierte Konzentrationsrecht in Deutschland ist eigentlich obsolet. Was halten Sie von dieser Entscheidung des Kartellamts? Da haben Sie jetzt zwar als Medienanstalten nichts damit zu tun, aber Sie haben als Regulierungsbehörde doch bestimmt auch eine Meinung dazu.
Na, Ich glaube, man muss differenzieren zwischen Meinungsmacht und Marktmacht. Und das Medienkonzentrationsrecht wollte ja Meinungsmacht verhindern, ganz in den 90er Jahren, da gab es auch Herrn Kerch und einen starken Springer Verlag. Da kann man jetzt sagen, das ist relativ gut gelungen. Wenn man sich die Zahlen von Herrn Kors anguckt, kann man sagen, also ich glaube, Rest Europa würde sich freuen über eine solche große Vielfalt von Anbietern in allen Gattungen, sodass sozusagen die Gefahr des beherrschenden Medienmoguls, der sozusagen die deutsche Meinung bestimmt, glaube ich, relativ gering ist und schon gar nicht auf privater Seite. Was wir haben, das wäre jetzt so der kartellrechtliche Blick, ist eine Marktmacht der beiden großen Fernsehsender, insbesondere auf den Markt der Fernsehwerbung. Das ist unbestritten und jeder kleinere Fernsehsender weiß, wie schwierig das ist, in diesen Markt reinzukommen. Und insofern habe ich ein gewisses Verständnis dafür, wenn ein Kartellamt sagt, ihr beiden großen Senderketten, die ihr schon so stark seid im Fernsehmarkt, ihr müsst euch jetzt auch nicht noch online zusammentun und durch gemeinsame Vermarktungsmodelle diese ökonomische Marktmacht weiter verstärken. dass ich weiß, ich bin inzwischen in der Minderheitenposition bei diesem Thema der deutschen Medienpolitik, aber ich glaube, dass man nicht sagen kann, bildet doch mal zwischendrin ein kleines Kartell im Online-Bereich, weil es kann sein, dass in 5 Jahren das böse Netflix kommt. So tickt das Kartellamt nicht und ich glaube richtigerweise. Und dann höre ich auch gleich auf. Aber es ist ein interessantes Paradoxon. Früher hat man ja gesagt, wir brauchen ein eigenes Medienkonzentrationsrecht, weil das liberale Kartellrecht diese Meinungsmacht nicht messen kann. Also es war sozusagen eine linke Position zu sagen, das Medienkonzentrationsrecht brauchen wir zur Verstärkung des zu lockeren Kartellrechts. Jetzt hat man eher das Gefühl, die Politik findet das Kartellrecht viel zu böse und viel zu streng gegenüber den privaten Medienunternehmen und möchte das Kartellrecht so ein bisschen angraben. Und dass ich immer mehr denke, wahrscheinlich ist ein starkes Kartellrecht das Beste, was dem deutschen Medienmarkt passieren kann.
Trotzdem ist die Situation ja für uns Kunden ein bisschen merkwürdig. Also wir sehen, jetzt kommt jemand von außen und macht das, was wir Nutzer eigentlich alle gerne schon lange gehabt hätten, nämlich so ein Videoportal, wo man tatsächlich alles abrufen kann, was man gerne sehen würde.
Haben Sie vielleicht das Gefühl als Nutzer, dass Sie ein Problem haben, zu den Angeboten zu kommen, die Sie haben wollen?
Ja, weil ich völlig unterschiedliche Angebote nutzen muss. Also es gibt MaxDome und es gibt RTL Now und es gibt die Mediatheken von ARD und ZDF. Aber da muss ich immer einzeln ansteuern. Es gibt kein Angebot, wo ich alles zusammen habe.
Ja, in der Marktwirtschaft nennt man das Wettbewerb, glaube ich. Und der große Vorteil davon ist, dass diese Angebote alle unfassbar günstig sind. Also ich glaube, keins dieser Angebote von Watch Ever bis MaxDome ist profitabel, deswegen, weil sie am extrem intensiven Wettbewerb sind. Und der Angst des Kartellamts war natürlich in der Tat, dass eine gemeinsame Vermarktungsplattform mit Namen Amazon das auch Preise diktieren kann. Also insofern haben sie es als Kunde ein bisschen mühsamer, aber vielleicht im Ergebnis ein bisschen günstiger.
Ist das so, Herr Schmidt?
Ja, das ist... Ich würde an Ihrer Stelle auch applaudieren, wenn Herr Fuchs recht hätte. Es ist nur so, hat er nicht. Es gibt einen, zumindest beim Detail, und ich halte das für ein wesentliches Detail, das muss ich schon richtig stellen, Amazonas war, es ist ohnehin passé, aber nur damit wir das hier sozusagen historisch sauber aufstellen, Amazonas war keine Vermarktungsplattform. Amazonas selbst war nicht für die Vermarktung da. Amazonas müssen Sie sich vorstellen, wie die Benutzungsoberfläche einer Suchmaschine. Sie geben eine Sendung ein, die Sie sehen wollten, dann werden Sie zu Sky oder ProSieben zu MaxDome oder zu RTL Now, zur ARD oder zu sonst wem verlinkt und dann gilt dort das Geschäftsmodell des jeweiligen Senders. Amazonas selbst war keine Vermarktungsfirma und so war sie auch nicht angemeldet, das weiß das Kartellamt auch. Das hat man uns übrigens auch nicht zum Vorwurf gemacht. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, da würde ich auch zustimmen. Nämlich, ja, das ist Wettbewerb und ehrlich gesagt, wissen Sie, da will ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, in der RTL-internen Perspektive ist die Entscheidung, Amazonas nicht zu machen, eine, wo sie nicht nur Leute finden, die todunglücklich sind. Denn für die großen Sender ist das gar nicht das Problem. Ich werde mich mit RTL Now schon behaupten. Also die Marke findet sich, die Inhalte, die wir haben, finden sich auch wieder. Die echten Verlierer daran, dass Amazonas nicht stattfindet, sind die Kleinen. Denn die Kleinen wären durch die Präsenz großer Marken sozusagen transportiert worden. Das ist eine Entwicklung, die für die kleinen Sender, nicht nur der Gruppen, die kriegen wir schon durchgeschleift, sondern vor allen Dingen der Gruppenfremden zum echten Problem wird. Und den letzten Punkt, also deswegen ist das mit dem Wettbewerb so eine Geschichte, weil ich fürchte, dass die Entscheidung des Kartellamts eher das perpetuieren wird, was das Kartellamt wahrscheinlich verhindern wollte. Nämlich es wird dafür sorgen, dass am Ende 3, 4, 5 große starke Marken im Markt sind, weil die halt jeder kennt und weil wir auch die Möglichkeit haben, sie zu bewerben. Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, nur damit wir das Bild endgültig verkompliziert haben, ja, das mit dem Wettbewerb stimmt und das Problem ist, wir müssen ja noch eine andere Baustelle hier begradigen, an der wir alle, die wir im Content arbeiten müssen und das ist das Thema, wie kriege ich den Nutzer dazu, legale Inhalte zu nutzen? Und der eigentliche Wettbewerb findet doch momentan nicht zwischen verschiedenen legalen Anbietern statt, sondern zwischen illegalen und legalen. Und wenn es einfacher ist, den Inhalt über ein illegales Angebot zu finden, als über ein legales, weil ich mir eben nicht merken kann, von welchem Anbieter das kommt, dann ist das schon blöd. Und die Idee von Amazonas war eben nach der iTunes-Logik zu sagen, ich möchte, dass der Inhalt jedenfalls legal gefunden werden kann. Und da, glaube ich, tun wir der Branche keinen besonderen Dienst damit, dass das eben weiterhin nicht möglich ist. Nochmal, ich glaube, ausgerechnet die Angebote von RTL Now werden darunter noch am wenigsten leiden.
Frau Hellberger, Netflix hat im vergangenen Jahr seinen Dienst in den Niederlanden gestartet. Was ist dann passiert in den Niederlanden? Gab es da schon ähnliche Angebote oder gibt es da jetzt auch schon Konkurrenz, die sich entwickelt?
Ja, in der Tat. Wir haben seit einem halben Jahr Netflix. Netflix hat in der Zwischenzeit über eine 500.000 Subscriber. Sie haben noch keinen Gewinn, aber sie sagen selbst, dass sie erfolgreich seien. Und ich habe mich sehr gewundert über die Kartellentscheidung, denn in den Niederlanden ist es genau das Gegenübergestellte passiert. Was passiert ist, ist, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen mit den Privaten zusammengeschlossen haben.
Können Sie das Mikro...
Nun ja.
Ja, jetzt ja? Ist es... Ja. Okay, oh, viel besser. Was passiert ist, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen mit den Privaten zusammengeschlossen haben und eine neue Plattform bilden, die heißt NLSeed. Die ist jetzt gerade in der Testphase. Und die Marktautorität hat sich nicht gemeldet und stattdessen wird diese Plattform als sozusagen die niederländische Counter-Offensive gegen Netflix gewertet. Das, da kommt ein großer Anbieter, wir werden dem was entgegensetzen. Und als ein großer Vorteil von dieser neuen Plattform wird auch gerechnet, dass sie auch die Rechte zu niederländischen Serien haben. Was in den Niederlanden gerade passiert ist, der Wettbewerb für niederländische Serien wie Banta auf Boer sucht Frau oder was wir auch in Deutschland haben, so das Hart von Nederland und solche Sachen. Das ist ein bisschen die Ebene, worauf der Wettbewerb sich jetzt basiert und das ist, glaube ich, auch als ein Startsignal gesehen worden für andere Anbieter, um jetzt auch mit On-Demand-Angeboten zu kommen.
Herr Fuchs, wäre denn so ein gemeinsames Angebot von Öffentlich-Rechtlichen und Privaten in Deutschland denkbar oder würde da auch wieder das Kartellamt sagen, nee, ihr habt ja sowieso zu viel Macht?
Ich bin jetzt hier in einer bisschen komischen Rolle, ich muss jetzt nicht das Kartellamt verteidigen und wenn wir jetzt in die Details dieser Entscheidung reingingen, würden wir wahrscheinlich ein bisschen das Publikum verlieren. Ich habe das Kartellamt so verstanden, es gibt ja einen Parallelfall, der heißt Germany's Gold, das war eine Kooperation von ARD und ZDF im On-Demand-Bereich, ich glaube Spiegel wollte da auch ein bisschen mitmachen, das ist auch untersagt worden. Ich habe das Kartellamt im Kern so verstanden, dass es sagt, Kooperationen auf technischen Plattformen sind möglich, auch breit, auch zwischen privat und öffentlich-rechtlich, aber ihr dürft nicht gemeinsam vermarkten und gemeinsam Preise festlegen. Das ist im Grunde die Quintessenz dessen, worum es da ging. Ich kenne das holländische Modell zu wenig, um zu wissen, wie es da funktioniert. Also ich glaube, dass eine technische Plattform, die die Auffindbarkeit von On-Demand-Angeboten aller privaten öffentlich-rechtlichen Angebote ermöglicht, auch kartellrechtlich zulässig wäre. Das Problem ist die Preisfindung.
Frau Hans, wenn wir jetzt über neue Anbieter sprechen, da sind im Printbereich sind vor allem die Aggregatoren diejenigen, die sozusagen auch das Geschäftsmodell von Online-Medien teilweise bedrohen, weil sie, wie ihnen immer vorgeworfen wird, viel abschreiben, Inhalte klauen. Das sind auch wenig. Ein Thema, was auch immer eine große Rolle spielt beim Online-Journalismus, ist die sogenannte Suchmaschinenoptimierung. Also wie schaffe ich es, dass ich mit meinen Angeboten ganz weit oben stehe? Da wird Focus Online allgemein vorgeworfen, dass sie das auch sehr stark optimiert hätten und jetzt immer ganz oben stehen. Gleichzeitig wird den Machern von Focus Online auch vorgeworfen, dass sie kostenpflichtige Inhalte von Bild wiederum abschreiben und veröffentlichen bei sich im Netz. Sind das Auswüchse im Moment? Ist das oder ist das einfach normal, dass man, haben Medien nicht schon immer voneinander abgeschrieben und kopiert?
Also ich glaube, das eine unbedingt, dass sich gerade das Netz, dass das Netz und Journalismus im Netz davon lebt, dass man sich aneinander orientiert, guckt, wo kommt was her, aktiv verlinkt, das ist ja der Charakter des Netzes. Also alleine der Begriff der Vernetzung impliziert das ja schon, sonst wäre das nicht so. Das andere ist natürlich die Frage, ob man darauf hinweist, woher was kommt, was dann schon mal eine nächste Stufe oder eine andere Frage des Ganzen ist. Und die Frage der Suchmaschinenoptimierung ist natürlich wieder ein völlig anderer Bereich. Also wenn wir gerade über heftig gesprochen haben, man sagen kann, wir können da ein Stück weit was darüber lernen, wie die sozialen Netzwerke funktionieren und was für eine Bedeutung die haben für die Verbreitung von Inhalten, auch journalistischen Inhalten, dann gilt das Gleiche natürlich im Hinblick auf Fokus auf die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich ist das ein Bereich, wo wir ganz deutlich Nachholbedarf haben, was aber eben nicht bedeutet, dass man die journalistischen Kriterien wiederum den vermeintlichen Google-Kriterien unterordnen muss, weil es geht ja bei SEO darum, dass man glaubt, antizipieren zu können, was Google für wichtig erachtet. Da ist es ja für uns sehr viel einfacher, vor allen Dingen drauf zu schauen, dass welche Kompetenzen wir haben, selber zu erachten, was wir für wichtig halten. Und das ist eine Frage der Ressourcen, das ist entscheidend. Natürlich wollen und müssen wir bei Google auffindbar sein und müssen da gucken, dass wir tun können, was wir tun können, damit es so ist, aber nicht zu dem Preis, dass das Journalistische dem untergeordnet ist, weil ich glaube, das merkt man am Ende der Seite an.
Herr Schmidt, Herr Döpfner hat kürzlich in der FAZ einen großen Artikel geschrieben, warum wir Google fürchten. Fürchtet sich RTL auch vor Google?
Ach, nein, wir fürchten uns nicht vor Google. Das ist doch auch nicht, ich fände, also wenn Sie das gestatten, ich glaube, dass dieser Winkel auf die Diskussion der falsche ist. Es geht doch nicht darum, ob wir einen Wettbewerb fürchten. So ist das Leben, ja. Ich meine, wir bieten ein Geschäftsmodell an, wir bieten Inhalte an, diese Inhalte machen wir so gut wir das eben können und wenn wir dafür Abnehmer finden, fein und wenn nicht, dann nicht fein. Aber so ist das Leben. So, das ist nicht die Frage und ich finde auch, dieselbe Frage könnte man ja mit Netflix stellen, sie könnte man mit jedem dieser Angebote stellen. Na klar ist das Leben bequemer, wenn ich gerade keinen neuen Mitbewerber habe, nun habe ich halt einen neuen Mitbewerber, also muss mich damit auseinandersetzen und ich glaube, dass wir gut genug sind, um das zu können. Und dabei ist die Frage, ob das über das Medium X oder über das Medium Y transportiert wird, letztlich egal. Ja, so der Konsument, und ich glaube, Spiegel Online ist dafür in seiner Gattung ein gutes Beispiel, der Konsument sucht und findet professionellen guten Inhalt, der ihm das bietet, was ihn gerade interessiert oder emotional anrührt und so weiter. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem, das wir haben, ist, wenn überhaupt die Frage, wie bekomme ich diese Inhalte in einer anderen Darreichungsform noch refinanziert? Und das verlangt eben von uns allen, dass wir unsere Geschäftsmodelle anpassen müssen, denn bisher war es total praktisch. Das Fernsehen hatte 30 Kanäle, die sind analog übertragen worden und ich konnte 12 Minuten Werbung die Stunde verkaufen. Hammer Geschäftsmodell. Also da würde ich auf jeden Fall auch investieren. Dummerweise ist das jetzt so vorbei. Es gibt halt mehr als 30 Kanäle und es gibt nicht mehr nur das analoge Fernsehen. Also muss ich mir überlegen, wie man das hinbekommt. Und das ist bei den Printkollegen nochmal eins schwieriger, das merkt man ja auch. Und beim Fernsehen wird das teilweise zu einer Verschiebung der Modelle führen. Das Problem, das ist aber auch eine reine Frage, ob ich ökonomisch clever genug bin, ob ich schlau genug bin, ob mein Angebot gut genug ist und ob ich die richtige Politik zwischen sozusagen Angebot und Verknappung hinbekomme, damit ich daraus dann einen Wert erzeugen kann. So, dafür werden wir ja nun bezahlt, das hinzubekommen, das ist unser Job. Das Problem, das sich neben dem gibt, bildet, ist eher die Frage, sind die Marktbedingungen dann tatsächlich fair? Also dafür ist das Beispiel Netflix versus Plattform in Deutschland ein interessantes Thema. Dafür ist das Thema Medienkonzentrationsrecht ein interessantes Thema. Die Frage, warum wird der eine in seiner Werbung eingeschränkt und der andere nicht? Also Sie finden eine Vielzahl von ordnungsrechtlichen Problemen, die übrigens auch nicht absichtlich gestaltet wurden, sondern die noch daraus heraus resultieren, dass wir eben bis gestern noch unterschiedliche Mediengattungen haben und die dazu führen, dass die eine Industrie sich auf die Situation ordnungspolitisch schneller einstellen kann als die andere. Und das führt zu einer Schieflage, die wir ausräumen müssen, weil ansonsten bei aller Management-Cleverness sozusagen das Problem nicht gelöst werden kann.
Herr Fuchs, da sind Sie jetzt angesprochen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben gesprochen von dieser Bund-Länder-Medienkommission, die gebildet werden soll und von einem neuen Medienstaatsvertrag, der entstehen soll. Was muss da drin stehen?
Ja, das ist jetzt ja ein bisschen vorgegriffen. Wir sind jetzt ja sozusagen alle in so einer Kaninchenphase und warten auf die Schlange namens Gutachten. Und dann kommt ja ein längerer Prozess mit Länderbewertung und Bund-Länder-Kommission. Ich glaube, es gibt um zwei Bereiche zum heutigen Tag passen zwei Themen, die man ansprechen sollte. Das eine ist die Frage, braucht man konvergentes Medienkonzentrationsrecht? Da wäre ich dann mit Herrn Schmidt wieder einer Meinung, dieses fernsehzentrierte Medienkonzentrationsrecht in einer konvergenten Welt wenig Sinn hat und auch nicht mehr funktioniert. Deswegen auch praktisch gar keine Anwendungsfälle mehr entstehen, weil die Reichweitenzahlen, die im Recht drinstehen, kein Sender mehr erreichen wird in absehbarer Zeit durch die Fragmentierung der Märkte. Und inzwischen glaube ich persönlich sogar fast, dass ein gutes Kartellrecht ausreicht, ein spezifisches Medienkonzentrationsrecht eigentlich seine Zeit verloren hat. Jedenfalls in der Lage in Deutschland, das mag in Osteuropa oder wird mit Sicherheit in Osteuropa anders zu bewerten sein. Bezogen auf den Medienstaatsvertrag glaube ich, dass das, was wir unter dem Thema Erweiterung der Plattformregulierung diskutieren, eigentlich der wichtigste Aspekt ist und der auch bitte nicht, ist in Medienpolitik im Raum, bitte nicht 5 Jahre dauert. Also wir haben jetzt ja eine Plattformregulierung, die die bekannten Rundfunknetze betrifft, insbesondere die Kabelnetze, und die Ausweitung dieser Regulierung, also der Auffindbarkeitsregeln auf zum Beispiel Endgeräte, also auf Fernsehhersteller und auf andere zukünftige konvergente Netze und Plattformen, das scheint mir das dringendste Thema zu sein. Also Auffindbarkeit, steht auch im Koalitionsvertrag von journalistisch-redaktionellen, aus unserer Sicht Bewegtbildinhalten, auf den neuen und zukünftigen Plattformen. Das ist, glaube ich, das Kernthema. Wichtiger als Konsultationsrecht in Deutschland, denn wir wollen ja diese Vielfalt auch weiterhin für den Nutzer empfangbar machen. Und da kann man, glaube ich, relativ schnell die Regeln, die wir jetzt haben, nur zum einen entschlacken und zum anderen eben ausdehnen auf neue Gatekeeper.
Gatekeeper, Sie sprechen es an, das ist natürlich, betrifft dann auch wieder Google, weil Google hat einfach einen enormen Marktanteil als Suchmaschine. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen oder sehen Sie da einen Sinn darin, dass man anfängt, Suchmaschinen Vorschriften zu machen in Sachen Auffindbarkeit?
Also ich glaube, man muss sagen, Google ist ein Thema für sich. Deswegen schreiben ja auch Menschen, die viel klüger sind als ich, viel längere Aufsätze, als ich es hier könnte, in der FAZ darüber. Google ist ja multidimensional. Das ist ein wettbewerbsrechtliches Thema, es ist ein Datenschutzthema, es ist ein Verbraucherschutzthema, das ist ein allumfassendes Märktethema. Also welche Rolle hat Google auf dem Markt für Reiseportale oder ähnliches? Also ich glaube, dass es zu kurz gesprungen wäre, Google als Rundfunkdistributionsplattform zu begreifen. Also insofern weiche ich der Frage ein bisschen aus und sage, nein, ich glaube nicht, dass eine Fernsehplattformregulierung auch Google umfassen sollte. Wie man Google in den Griff kriegt, wenn man das überhaupt meint, tun zu müssen, außer durch Wettbewerb, ist mir auch noch ein bisschen unklar. Aber ich glaube, wie gesagt, das Hauptthema ist, glaube ich, das Multifunktional. Also deutsches Datenschutzrecht muss gelten. Und der Verbraucher muss natürlich einfach sehr viel aktiver und informierter sein.
Frau Hellberger, wie sehen Sie das aus europäischer Perspektive? Google ist ja kein spezifisch deutsches Problem, das betrifft ja alle.
Nee, Google ist sicherlich kein deutsches Problem. Das betrifft uns alle. Da ist auch was Gutes an der Google-Diskussion. Und das Gute daran ist, dass wir endlich mal gucken, wie denn eigentlich der Nutzer die Information zu sich nimmt. Das ist ja ein Aspekt, den wir ganz lange ignoriert haben, gerade im Medienrecht und der Medienregulierung. Da haben wir immer darauf geachtet, dass da eine Vielzahl von Kanälen ist. Und dann dachten wir, na, wenn diese Vielzahl von Kanälen da ist, dann wird schon alles gut kommen. Dann haben wir halt eine Vielzahl und der Nutzer wird vielfältig konsumieren. Und das ist eben nicht so. Gerade wenn zu viel Kanäle ist, dann hat jeder Nutzer, das werden Sie auch kennen, wir haben eine begrenzte Zeitspanne, wir haben eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, da muss man wählen. Und das ist das. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Google wird sehr oft als Bottleneck bezeichnet. Ich wäre persönlich vorsichtig mit der Beschreibung, weil da doch sehr viele Unterschiede sind zwischen den klassischen Fernseh-Bottlenecks und Google. Aber was jetzt eigentlich die richtige neue Bottleneck ist, ist der User. Und die User Attention, die Aufmerksamkeit des Nutzers. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie wir diese Situation in den Griff kriegen, müssen wir uns eigentlich mal überlegen, wie kriegen wir das Thema der Monopolisierung des Nutzers in den Griff. Und das sind ganz andere Instrumente, das ist der Datenschutz, Stichwort Targeting, dass die Medien und dass die Suchmaschinen und die App-Plattformen mehr und mehr versuchen zu lernen über den Nutzer und dann ganz gerichtet seine Aufmerksamkeit zu monopolisieren. Ich glaube, das ist ein Top-Thema, ein sehr wichtiges Thema, was wir in den Griff kriegen müssen und wo Europa auch eine große Rolle spielt mit der neuen Datenschutzregulierung. Unfair commercial, unehrliche Handelsbedingungen ist auch so ein Thema. Der Konsumentenschutz, Vertragsfreiheit, die Möglichkeit zu switchen zwischen verschiedenen. Das sind also ein viel mehr Bottom-up-Approach. Das ist der Ansatz, um die Monopolisierung des Nutzers anzupacken. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Herr Schmidt. Targeting ist ja auch durchaus ein Thema für Medienunternehmen. Sie versuchen ja auch zielgerichtet den Nutzern bestimmte Inhalte zu bieten. Da denken Sie dann vielleicht auch, oh, zu viel Datenschutz sollte da doch auch nicht sein, damit wir unsere Geschäftsmodelle richtig aufsetzen können.
Naja, also das ist jetzt... Ich finde es schön, dass wir das dritte Feld aufmachen, dessen Komplexität in 5 Stunden auch in den Griff zu bekommen ist. Also... Datenschutz. Für den Kern dessen, was wir machen, ist das kein vergleichbares Problem, wie es das für Google ist, weil das Geschäftsmodell ein anderes ist. Bei uns ist es immer noch so, dass weite Teile unseres Kerngeschäftes durch die klassische Versendung von Werbebotschaften und das ehrlich gesagt im Fernsehen erfolgen, und Fernsehwerbung hat ihren Charme auch darin, dass sie nicht targeted ist. Also das, man wird es kaum glauben, aber es ist so, dass eine Idee von Werbung könnte auch sein, jemandem ein Produkt nahezubringen, von dem man noch nicht wusste, dass er es kaufen will. Und das funktioniert übers Fernsehen erstaunlich gut. Und das macht auch den überwiegenden Teil des Geschäftes aus. Wir sind an der Verwertung der dann in den Online-Bereich erzeugbaren Daten nicht interessiert. Was schwierig ist, ist, wenn Sie dann tatsächlich sozusagen an der Schwelle dazu sind. Wir haben jetzt gerade das schöne Beispiel HBB-TV. Das wird eine Anwendungsform sein, die Sie jeden Tag 5-mal nutzen. Das liegt auch an der tollen Abkürzung. Also das ist sozusagen die Möglichkeit, Ihr hybrides Endgerät nicht nur mit dem Fernsehbild, sondern über den Red-Button dann mit weiteren Zusatzinformationen zu nutzen, die total überraschenderweise von Ihrem geliebten Fernsehsender kommen. Das sieht schön aus, das ist gut, ob es sich durchsetzt, werden wir sehen, aber da zum Beispiel gibt sich die Schwierigkeit, wie zähle ich diese Nutzung? So, da das jetzt eine Online-Nutzung ist, die sich dadurch theoretisch individualisieren lässt, habe ich das Problem, dass ab dem Moment, ab dem ich die Nutzung erfasse, könnte jemand auf die Idee kommen, dass ich sozusagen den gläsernen Nutzer übers Netz erzwinge. Das ist natürlich nicht die Intention, darum geht es nicht, sondern wir wollen vor allen Dingen die Relevanz dieser Nutzungsformen darstellen und damit geraten wir zum ersten Mal bei einem praktischen Anwendungsfall in etwas, wo ich die Idee der Norm verstehe, also sozusagen des Datenschutzes. Wir meinten es gar nicht so und jetzt muss man gucken, wie man eine Lösung hinbekommt, damit wir trotzdem Relevanz zählen können, die wir dann ja bei der Diskussion mit Herrn Kors, und Herrn Hasebrink zum Thema, was ist eigentlich relevante Mediennutzung, auch nutzen können. So, ich weiß nicht, ob das momentan wirklich ein Massenproblem ist. Das ist ein eher, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Für uns hat es nicht diese Dramatik, weil da jetzt kein sensationelles Geschäftsmodell dranhängt, sondern es ist eher die Frage, wie kriegt man dafür eine pragmatische Lösung hin. Wenn ich das noch sagen darf, bei Google würde ich mich meiner Vorrednerin insoweit anschließen, als dass ich auch sagen würde, Google ist im Grunde nach, finde ich, eine Frage, ob man mit einem Unternehmen zurechtkommt, das einen großen Markt zu über 90% im Griff hat. So, das ist ein wettbewerbsrechtliches Problem. Das ist für mich nicht so sehr ein medienrechtliches Problem. Das ist die Frage, diktiert jemand, der 90% eines Marktes beherrscht, am Ende die Bedingungen so, dass ich sagen kann, nehmen wir das schöne Beispiel, es könnte ja zum Beispiel sein, dass sich Verlage ein Leistungsschutzrecht erkämpfen, dann haben sie es und dann trauen sie sich nicht, es durchzusetzen, weil das können sie nur bei Google durchsetzen und dann haben sie Angst, dass sie danach nicht mehr ordentlich gelistet werden und das können sie sich nicht leisten. So, ab dem Moment habe ich eine Situation, wo ich sagen würde, das hat mit Medienrecht gar nichts zu tun, sondern da funktioniert dann Markt aufgrund der Marktmacht möglicherweise nicht mehr und das muss man vergegenwärtigen, aber das glaube ich, ist eher im ganz normalen Marktmechanismus zu betrachten und gar nicht so sehr in der medienspezifischen Betrachtung.
Frau Hans, Sie nicken beim Thema Leistungsschutzrecht. Wie war denn das mit dem Leistungsschutzrecht? Spiegel Online oder Spiegel scheint sich ja auch gar nicht so sehr dafür zu interessieren.
Ich glaube, das ist die falsche Unterstellung zu sagen, es würde uns nicht interessieren. Ich glaube, es ist eher so, wie Herr Schmidt gerade gesagt hat, die Frage, ist dieses Recht in der Lage, das dahinterstehende Dilemma angemessen einzufangen und eine vernünftige Lösung zu finden? Und da hat sich ja nun einfach gezeigt, dass das einfach nicht der Fall war. Am Ende, als es da war, gab es die Opt-in-Lösung und damit die Frage, naja, wer will eigentlich schon zustimmen, dabei bei Google News schlicht nicht mehr gelistet zu sein. Und da wird das ganze Problem offenbar, was aber eben durch das Leistungsschutzrecht ohnehin nicht, man nicht in den Griff bekommt, weil die Interessen einfach so unterschiedlich sind und in dem Moment zumindest durch das Leistungsschutzrecht nicht überbrückt werden konnten adäquat.
Naja, und weil ich, wenn ich das sagen darf, eben, ich habe ja keine Alternative, was soll ich denn machen? Ich kann nicht zu einer anderen Suchmaschine gehen und sagen, beim einen ziehe ich die Option, beim anderen nicht und dadurch komme ich sozusagen zu fairen Bedingungen. Ich habe genau einen Anbieter, wenn ich bei dem nicht stattfinde, für die Printkollegen noch schwieriger als für uns, dann kann ich auch nach Hause gehen. So, und das ist natürlich schon eine schwierige Situation, aber die ist jetzt nicht nur bezogen auf Medien schwierig, sondern die ist insgesamt ein Problem, wenn ich eine Marktdominanz von über 90% in einem Markt habe.
Und Sie haben einfach die widerstreitenden Interessen auf der einen Seite, dass die Aufmerksamkeit, die natürlich zum Großteil und der Traffic, der zum Großteil durch Google generiert wird, und auf der anderen Seite ein berechtigtes Interesse an Monetarisierung, was natürlich auch durch diese enorme Marktmacht sich da einfach bündelt, während der Rest der Branche sich fragt, wie das funktionieren kann. Und das übereinzubringen ist nicht so einfach.
Ja, gut. Ich denke, hier sind ein paar Themen jetzt schon angesprochen worden. Bei Ihnen sind vielleicht auch noch Fragen geblieben im Laufe des Tages von den Themen, die bereits angesprochen wurden. Es gibt auch noch mal die Gelegenheit, Fragen zu stellen zu dem, was Herr Kors hier erzählt hat. Bitte, ich möchte Sie gerne dazu einladen, Ihre Fragen anzubringen, wenn Sie sie haben. Alles erschöpfend beantwortet.
Danke, ist es an. Eine Frage an das ganze Podium. Sie haben jetzt auf weiten Strecken über Google und Netflix gesprochen, beides amerikanischer Provenienz. Nun haben wir ja als Europäer, stehen wir ja in relativ schwierigen Handelsvertragsverhandlungen. TTIP ist also auch ein Thema dazu. Wenn ja, wie ist das zu verorten oder ist das ein Aspekt, der noch gar nicht in der öffentlichen Diskussion gesehen worden ist?
Herr Fuchs, möchten Sie was? Frau Hellberger, wie sehen Sie das mit den Verhandlungen zu TTIP, Trade and Traffics?
Ja, das ist, sicherlich ist das ein sehr relevanter Punkt. Ich glaube, gerade das Thema von Data Surveillance ist ein Thema, was bei diesen Verhandlungen sicherlich zur Sprache kommen muss. Ein großes Problem von Europa ist natürlich, dass sie ganz begrenzte Kompetenzen haben für so Themen wie Medienpluralismus oder sowas
Ähnliches. Also die Frage ist deswegen interessant, allerdings schließt sie sich an die Komplexität der anderen fünf Themen an, die wir hatten. Die ist deswegen interessant, weil natürlich die Logik eines Freihandelsabkommens viel Gutes in sich trägt, dem Grunde nach, aber diametral das Gegenteil dessen ist, was wir bisher unter Medienregulierung verstehen. Also nehmen Sie ein klassisches, aber illustratives Beispiel. Filmförderung ist jetzt nach den Prinzipien eines Freihandelsabkommens etwas, was nicht geht. Also klar, Sie können wieder eine Ausnahme definieren, Sie können zu lauter Dingen von uns Ausnahmen definieren, aber die staatliche Beförderung eines bestimmten Marktes zulasten eines anderen Marktes, und das könnte man zum Beispiel bei einer Filmförderung annehmen, wäre etwas, was nach der puren Lehre eines Freihandelsabkommens schwierig wäre. Vielfaltsicherung, auch so ein klassisches Beispiel. Das heißt also, das Schaffen besserer Rahmenbedingungen. Nehmen Sie ein klassisches Beispiel, offene Kanäle, Regionalberichterstattung, lokales Fernsehen, das sind alles Elemente, die sozusagen, wenn Sie das nach der reinen Lehre betrachten, werden Sie dort Elemente staatlicher Unterstützung finden, die, so ist ja die Grundidee eines Freihandelsabkommens, auf ein Minimum reduziert werden sollen, damit es nicht zu Schieflagen kommt. Nun ist es beim Lokalfernsehen nicht so ein wahnsinniges Problem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein amerikanischer Konkurrent deswegen schlechter gestellt wird, weil TV Angermünde gefördert wird, ist jetzt relativ gering. Beim Thema Filmförderung mag die Sache schon wieder anders ausgehen und damit kommen wir zu einer Grundsatzfrage und deswegen sind bei all diesen Diskussionen wahrscheinlich wir als Marktplayer fast die Falschen, die hier sitzen, weil das am Ende eine Frage an die Politik ist. Wie hätten wir es denn gerne? Wollen wir jetzt freien Markt haben? Fein, dann machen wir das. Oder wollen wir die Fortsetzung sozusagen einer, wie soll ich sagen, staatlich gelenkten Medienordnungspolitik haben? Auch fein. Wir als RTL haben das gelernt, damit komme ich auch zurecht. Wenn Sie mich ehrlich fragen, ich glaube, wir kommen an die Grenzen dessen, was wir dabei perpetuieren können. Das wird bei all diesen Diskussionen deutlich. Die Unterscheidungen, die wir treffen, werden immer künstlicher. Die Unterscheidung von Linearität zu Nonlinearität ist künstlich. Der Begriff des Rundfunks funktioniert vorne und hinten nicht mehr. Die Aufstellungen, die Herr Kors hier gemacht hat, sind beeindruckend und gleichzeitig zeigen sie die Widersprüchlichkeit. Die Aufstellung, die wir vorher gesehen haben, unterschied, ich habe mir den Satz versucht zu merken, zum Beispiel nicht nach Anbieter, sondern nach Darreichungsform, wo man sagen muss, macht das überhaupt noch Sinn? Was ich damit sagen will, ohne Sie jetzt mit meinem Buchstabensalat hier zu überschütten, ist, ich glaube, wir haben noch die Chance, wir heißt als Gesellschaft zu sagen, wir würden lieber den einen Weg als den anderen gehen, wenn es keine bewusste Entscheidung der Politik dazu gibt, Ordnungspolitik im Bereich der Medien fortsetzen zu wollen, wird die Alternative sich eher der Logik eines Freihandelsabkommens annähern müssen, weil die Unterscheidungen dann nicht mehr durchführbar sind und das würde dazu führen, und dass wir, glaube ich, am Ende auch in diesem Medienbereich zu einer Minimalregulierung kommen, wie Herr Fuchs das bereits angedeutet hat. Das hat auch viel Harmloses, aber das kann, um auf Ihre Frage zurückzukommen, auch bedeuten, dass bestimmte Dinge, die wir bisher als selbstverständliche Fortsetzung unseres Kulturbetriebes sehen, dann nicht mehr möglich werden. Und das muss einem zumindest vorher bewusst sein.
Mich würde interessieren, wie Sie gedacht haben beim Leistungsschutzrecht, die Probleme, die man ja schon aus Belgien kannte, wo da genau dasselbe Problem gab, dass man es nicht durchsetzen konnte, was dort beim Axel Springer Verlag der Gedanke war, dass man das in Deutschland anders hinkriegt, das würde mich interessieren. Und Sie sprachen davon das Problem der Monetarisierung. Und da finde ich es dann auch sehr spannend, dass der Axel Springer Verlag und andere deutsche Verlage in den östlichen europäischen Ländern andere Geschäftsmodelle machen, dass es dort auch Flatrate-Modelle gibt, wo sozusagen mehrere Verlage zusammenarbeiten und ihr Angebot für Mobilgeräte anbieten, was es als Geschäftsmodell hier nicht gibt. Da würde mich auch nochmal interessieren, warum sozusagen diese Entscheidung im deutschen Umfeld noch nicht getroffen worden ist.
Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass niemand vom Springer Verlag hier sitzt, der das ja maßgeblich betrieben hat mit dem Leistungsschutzrecht. Ich glaube, dass Spiegel Online dafür jetzt auch gar nicht so richtig zu verhaften ist, weil sie nicht unbedingt diejenigen waren, die das vorangetrieben hätten. Also finde ich das jetzt etwas schwierig, Ihre Frage hier zu beantworten. Da müssten wir tatsächlich jemand da sitzen haben von Springer.
Ich kann den Kollegen von ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Ich habe nur einen Erklärungsansatz, den ich auch dem Grunde nach für richtig halte. Ich finde die Diskussion ums Leistungsschutzrecht für Verleger extrem schwierig, weil man natürlich sagen muss, erst alles umsonst ins Netz stellen und sich dann wundern, wenn man damit kein Geld verdient, ist per se natürlich ein gewagter Ansatz. Aber die Diskussion ums Leistungsschutzrecht hatte bei allen auch emotionalen Unterspülungen, die das verursacht, den Vorteil, dass es eine sehr intensive Diskussion zur Frage gab, was ist uns geistiges Eigentum wert? Die ist nicht nur gut gelaufen und die ist auch von den Verlagen und den Sendern nicht nur glücklich geführt worden, aber sie war offensichtlich längst überfällig und ich glaube schon, dass sie bei dem Bewusstwerdungsprozess, der dauert und der schmerzhaft ist, aber ein wesentlicher Bestandteil war, um zu sagen, wenn wir geistiges Eigentum keinem Wert gegenüberstellen, dann werden wir in dieser Gesellschaft nicht arg viel haben, was wir noch verkaufen können, denn ich möchte sagen, mit den Rohstoffen wie Kohle und Öl werden wir es hier nicht reißen. So, also insofern, obgleich ich das Leistungsschutzrecht für Verlage ich jetzt nicht für eine super Idee gehalten habe, aber die Diskussion, die daraus kam, war offensichtlich notwendig.
Mir kommt ein Punkt hier zu kurz, und zwar in Sachen Meinungsvielfalt, Meinungsmonopole und so weiter, haben wir den ganzen Tag drüber gesprochen. Was mir aber fehlt, ist zum Beispiel ein Beitrag zu dem Thema, dass wir quasi nur eine einzige deutsche Nachrichtenagentur haben, nämlich die dpa. Doch, es gibt nur die dpa. Und darüber wird gar nicht geredet, wenn wir über Meinungsmonopole reden. Denn gerade im Journalismus, Copy und Paste, ist da schnell mal eine Stimmung gemacht.
Gut, es gibt natürlich noch andere Nachrichtenagenturen außer dpa. Deutsche, auch ich bin bei einer deutschen Nachrichtenagentur, beim Evangelischen Pressedienst. Es gibt auch noch, das wissen Sie natürlich auch, Reuters, das ist international, AFP, KNA gibt es auch noch, aber das stimmt, der Markt ist natürlich da geschrumpft. Aber zum Thema, ich würde das gerne aufgreifen, den Aspekt der Vielfaltsicherung, weil, Herr Fuchs, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja, Vielfalt sollte eigentlich nur noch das Kartellamt sichern? Oder gibt es doch bestimmte Maßnahmen, von denen Sie denken, die sind notwendig und die sind auch durchaus medienpolitisch wünschenswert?
Naja, ich glaube, man muss konstatieren, was wir haben. Wir haben ein Medienkonzentrationsrecht, was sich auf TV-Sender konzentriert und was Meinungsmacht mit TV-Reichweiten misst. Dieses Modell ist zu Ende, weil die Schwellenwerte nie erreicht werden und weil das konvergente Realität nicht abbildet. Jetzt ist im Grunde verkürzt gesagt die Frage, lohnt es sich, einen großen Prozess aufzulegen mit der Politik und ein konvergentes Medienkonzentrationsrecht zu entwickeln, was im Grunde das täte, was Herr Korst gerade gemacht hat, also sich die verschiedenen Gattungen anguckt, dann so Prozente rausrechnet, das alles überträgt, mit irgendeiner Rechnung, die Herr Korst hoffentlich versteht, am Schluss irgendwie auf der Zahl kommt und dann sagen wir, uff, das ist Springer 9,7%, und dann muss die Politik sagen, bei 10% wird es ernst und bei 15% entflechte ich dich. Das wäre so ein Gedankengang. Ganz ehrlich, ich glaube ehrlich, das traue ich den Bundesländern nicht zu. Also ich glaube, da werden so viele regionale Besonderheiten und Spezifizitäten in so einen Prozess reinkommen, dass so ein eher wissenschaftlicher Marktbetrachtungsansatz, der in ein Gesetz mündet, ich glaube, der wird einfach nicht funktionieren. Und dann muss man sozusagen, welche Konstellationen sind denn eigentlich gefährlich? Das sind wahrscheinlich die Markt-Macht-Konstellationen, die solche gefährlicheren, und dafür hat man Wettbewerbsrecht und das Kartellamt.
Es gibt ja auch andere Ansätze, Vielfalt zu fördern. Also in Nordrhein-Westfalen soll jetzt eine Stiftung Medienvielfalt gegründet werden. Was halten Sie davon?
Ja, das ist jetzt sehr button-up. Das ist sozusagen die Frage, ja, ich stärke Medienvielfalt, indem ich Journalisten Geld dafür gebe, dass sie recherchieren können. also ich glaube, die Hamburger Linie, kann man in diesem Fall sagen, ist eigentlich ist es klüger, die Marktbedingungen für Verlage und Zeitungen so zu gestalten, dass die mit journalistischen Produkten Geld verdienen können, halte ich für sinnvoller, als Journalisten Geld dafür zu geben, zu recherchieren von der Stiftung, von der man da nicht weiß, wie staatsnah und staatsfern muss sie sein. Also ich finde das ein sehr merkwürdiges Modell, ehrlich gesagt, was, glaube ich, auch nicht das Problem löst.
Okay. Frau Hellberger, welche europäischen Ansätze sehen Sie, Medienvielfalt zu fördern?
Ich glaube, europäische Ansätze ist ein bisschen schwierig, weil die Kompetenzen der Kommission in Europa einfach noch sehr beschränkt sind für Medienpluralismus. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir das so halten. Aber zum Beispiel, ich musste an eine interessante Initiative vom niederländischen Medienombudsmann denken. Das ist so die Autorität, die sich für die Qualität der journalistischen Angebote stark macht, und die sagen, ja, wie können wir denn die Leute dazu kriegen, dass sie diverser suchen und diverser konsumieren? Und dann eine Idee, die sie sich ausgedacht haben, ist einfach, journalistische Inhalte durch professionelle Journalisten bewerten zu lassen und zu sagen, schau mal, das ist Qualitätscontent, das ist ein interessantes Angebot, Nutzer, hier, da geben wir unser Label dran. Also die Findbarkeit von Inhalten zu fördern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ist das so eine Art Gütesiegel, was verteilt wird? Oder?
So eine Art Gütesiegel, aber dann nichts Staatliches auf jeden Fall. Es ist mehr von Journalisten durch Journalisten. Es ist mehr eine Empfehlung, so würde ich es nennen. Also die Findbarkeit von Content ist ein ganz wichtiges Thema für die Diversitätssicherung in einem Zeitalter, wo wir zu viel Informationen haben als zu wenig. Über die Nachrichtenagenturen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, man muss auch feststellen, dass, also was auch wir erwarten von Journalismus, ist, dass sie ja nicht nur einfach nur die trockenen Nachrichten rauswerfen, sondern auch den Kontext bieten, die Analyse, und das ist ein Merkmal, wo sich die Medien sehr stark unterscheiden können und wofür wir Nutzer sie auch gebrauchen wollen in der Zukunft.
Eine Frage noch?
Bezüglich der Frage dpa wurde ja schon beantwortet, es gibt ja noch mehrere Agenturen, aber ich denke mal, grundsätzlich muss man natürlich auch unterscheiden zwischen der Rolle des Verlegers und dem Publikum, also diese Asymmetrie, der ja da sein muss und die, um eben halt als meinungsrelevantes Medium zu gelten, und das ist ja bei Zulieferer wie einer Agentur nicht erfüllt, weil sich die Zulieferung ja geht an den Verleger selber und der wählt aus. Das ist ja auch ein professioneller Prozess, der stattfinden muss. Das ist also der Unterschied, warum es zum Beispiel unser Modell nicht dazugehört. Des Weiteren habe ich schon hier eben gelesen bezüglich Twitter-Anfragen, dass wir Google und so weiter ausschließen würden. Also wir schließen sie dann natürlich nicht aus, sondern auch wir halten das für sehr relevant, diese Plattform natürlich. Nur für das Modell, wie wir es entwickelt haben, passt es halt nicht, weil das ist einfach eine Plattform und Google transportiert Nachrichten, die wiederum x-beliebig jetzt auf Focus oder Spiegel und alle möglichen Nachrichten dann verweist und dort ja auch erfasst wird und dann eben halt diesen Unternehmen dann mit Angeboten zugerechnet wird. Des Weiteren habe ich gesehen, war noch eine Frage wegen Yahoo. Die Frage, ist denn Yahoo überhaupt oder hat Yahoo überhaupt eine Redaktion? Das ist eine gute Frage, weil zum Teil in der Tat auch Yahoo, ähnlich wie Google, einfach wie Google News einfach Nachrichten vermittelt. Aber so wie wir das beobachtet haben, findet da auf jeden Fall noch eine gewisse Auswahl statt. Aber man muss es sicherlich auch beobachten, ob das in Zukunft noch weiter dazugehört. Ja, gab es sonst noch Fragen?
Herr Schmidt?
Ja, ich hatte einen Punkt, der ist mir jetzt noch wichtig beim Thema Vielfaltsicherung, weil das jetzt gegen Ende kam. Ich möchte anregen, dass wir klar sehen, dass wir über mindestens drei verschiedene Themen reden, von denen ich momentan in der Bundesrepublik zwei nicht als kritisch einschätze und beim dritten muss man sich überlegen, ob man es kritisch findet. Bei der Meinungsvielfalt, gerade wenn man es im europäischen Vergleich sieht, geht es im ersten darum, sind Medien unabhängig vom Staat. Das ist ein Zustand, der bei uns nicht bedenklich ist. Und das ist eine ziemlich erfreuliche Mitteilung. Wenn Sie sich anschauen, was aktuell wieder in Ungarn passiert, ist das, weiß Gott, nicht selbstverständlich, und zwar auch nicht innerhalb der EU. In Ungarn hat der Staat gerade auf das letzte unabhängige Medienunternehmen eine zusätzliche Steuer in Höhe von 40% erhoben. Das ist eine originelle Idee, um jemanden aus dem Markt zu treiben. Und das sind Vorgänge, die schon höchst beachtlich sind. Der zweite Bereich ist der Schutz vor vorherrschender Meinungsmacht, also sozusagen das Brechen von Meinungsmacht. Und da finde ich die Aufstellung, die wir heute gesehen haben, eigentlich ganz gut. Und da kann ich mich Herrn Fuchs nur anschließen, auch wenn das nicht immer zu der Freude meines Unternehmens geschehen ist. Aber wir haben in der Bundesrepublik eine extrem vielfältige Landschaft. Davon muss man jetzt nicht jeden Sender und jede Zeitung toll finden, aber es gibt sehr viel Verschiedenes davon, sodass diese sogenannte vorherrschende Meinungsmacht, aus der danach dann ein politisches Risiko entsteht, darum geht es ja, also sozusagen die Berlusconi-Verhältnisse bei uns im Moment nicht absehbar sind, weswegen ich tatsächlich auch glaube, hier reicht im Moment ein Monitoring, aber man muss sozusagen nicht aktiv werden, was ja ein schöner Zustand ist, das muss man ja mal feststellen. Sogar für uns. Und der dritte Bereich, und das ist dann einer, auf den auch die Stiftung in NRW einzahlt und bei dem man jetzt ein bisschen überlegen muss, rechtfertigt der Sanktionsmechanismen oder fällt ja unter die Kategorie politisch Wünschenswertes und braucht deswegen ein anderes Instrumentarium, ist das Befördern von Inhalten, das Befördern von Vielfalt. Und da sind wir wieder bei der Frage, die vorhin aus dem Publikum kam, also der TTIP-Frage, wollen wir das weiterhin? Wollen wir weiterhin bestimmte Formen des Inhalts befördern und unter Umständen auch durch ordnungspolitische Maßnahmen befördern oder überlassen wir das alles in dem freien Markt? Und das ist eine Entscheidung, die die Politik fällen muss. Ich finde, es gibt für beide Richtungen gute Gründe, aber wir können immerhin mal resümieren, dass die Medienvielfalt in der Bundesrepublik meiner Wahrnehmung nach momentan nicht unter unmittelbarer Gefahr steht. Und das ist doch zumindest mal für heute Nachmittag auch eine schöne Erkenntnis.
Ein schönes Schlusswort, mit dem wir jetzt auch enden könnten, wenn es nicht noch irgendwelche Fragen im Publikum gibt. Ich möchte hier jetzt niemanden abwürgen, aber sonst würde ich sagen, vielen Dank den Diskussionsteilnehmern, vielen Dank Ihnen, dass Sie sich hier so beteiligt haben und ich hoffe, dass die Sonne jetzt scheint, dass wir auf die Terrasse hoch können. Vielleicht möchten Sie, genau, stimmt, es gibt, und ich gebe ab zu Herrn Hasebrink mit dem Schlusswort.
Danke. Das ist das Schlimme.